Über welchen Gottesdienst freut sich Gott? Und welcher Gottesdienst dient seiner Gemeinde? Dieses Thema hat uns vorher schon Paulus in der Schriftlesung mitgegeben und es ist auch Thema des Predigttextes für den heutigen Sonntag. Wie muss ein Gottesdienst aussehen, den Gott gerne mitfeiert und in dem Menschen Gott begegnen? Hören wir den Propheten Amos im Bibelwort für den heutigen Sonntag, Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wie muss ein Gottesdienst aussehen, den Gott gerne mitfeiert? Diese Frage soll uns positiv leiten, wenn wir auf diese harten Worte des Amos hören. Amos redet ja Tacheles mit den Israeliten. Mit unmissverständlicher Klarheit lässt er sie wissen, was Gott von ihrem Gottesdienst hält. Der Reihe nach zählt er all die Kostbarkeiten ihres Gottesdienstes damals im 8. Jahrhundert vor Christus auf, um dann das Fazit zu ziehen: so nicht. Ist auch sprachlich interessant, wie Amos diese Kritik äußert. Für diejenigen, die den Predigttext im Textbüchlein mitlesen, im ersten Vers nennt er die Feste und die Versammlungen. Und dann im zweiten die verschiedenen Opfer und im dritten Gesang und Musik. Mit dieser umfassenden Reihe macht Gott deutlich: euer Gottesdienst kommt im Gesamten nicht bei mir an. Und diese Totalität der Kritik wird auch deutlich, wenn wir schauen, mit welchen Verben der Sinneswahrnehmung Gott seine Kritik äußert. Nicht riechen kann er die Feiern, nicht ansehen die Opfer und nicht hören den Gesang und die Musik. Riechen, sehen, hören. Egal mit welchem Sinnesorgan sich Gott Israels Gottesdienst zuwendet, da ist nichts, wo er noch gefallen daran haben könnte. Bleibt die Frage, weshalb sich Gott mit Israels Gottesdienst so schwer tut und wie ein Gottesdienst aussehen müsste, der ihn freut und der Israel damals bzw. seiner Gemeinde heute auch tatsächlich dient. Zwei Themen, die ich stark machen möchte. Das erste: der Gottesdienst am Sonntag sucht den Gottesdienst am Montag. Wenn wir das ganze Buch des Propheten Amos lesen, diese 9 Kapitel, dann wird deutlich, die Gottesdienste Israels, es sind großartige Feste und Feiern, aber sie allesamt haben nichts mit dem Alltag zu tun. Der Gottesdienst, so Amos, darf sich nicht auf großartige Feiern, heute wird man sagen, eben am Sonntag beschränken. Der Gottesdienst am Sonntag muss den Alltag zum Gottesdienst machen. Oder mit dem Schlussvers unseres Predigttextes: es ströme das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amos kritisiert den Gottesdienst Israels, weil dieser keine Alltagsrelevanz hat. Ihr konsumiert am Sonntag und am Montag ist davon nichts mehr zu sehen. Am Montag und im Alltag sind Recht und Gerechtigkeit gefragt. Was meint Amos mit Recht und Gerechtigkeit damals und was könnte es für uns heute heißen? Recht und Gerechtigkeit sind zwei Begriffe, die in den Prophetenbüchern des Alten Testaments sehr häufig vorkommen. Und in den Prophetenbüchern des Alten Testaments meint Gerechtigkeit, so könnte man es auch übersetzen, ein gemeinschaftsgemäßes Verhalten oder Gemeinschaftstreue. Gerechtigkeit, ein gemeinschaftsgemäßes Verhalten und Gemeinschaftstreue. Amos zerreißt es, dass bei tollen Gottesdiensten am Sonntag von einer Gemeinschaftstreue am Montag nichts zu erkennen ist. Und stattdessen, und so können wir es dann in seinem Buch nachlesen, zu diesen vier Versen gehört unabdingbar der Kontext des ganzen Buches, hält er seinen Gegenübern vor, ihr bei eurem Handel treiben, wenn ihr Getreide verkauft. Ihr betrügt doch, ihr fälscht die Waage. Überhaupt, eure Rechtspflege, sagt Amos den Israeliten damals, sie ist korrupt. Ihr beugt das Recht, um euch einen Vorteil zu schaffen. Was ihnen weiter schmerzt, sind hohe Pachtforderungen und eine Profitfokussierung, von der er sagt, die treibt eure Mitmenschen an den Rand ihres Existenzminimums und irgendwann in die Zahlungsunfähigkeit. Und das Problem für Amos ist dabei ein doppeltes. Zum einen die zwischenmenschliche Katastrophe, dass sich Familien verschulden, überschulden und damit zu Schuldsklaven desjenigen werden, dem sie das Geld schulden. Schuldsklaverei. Mit der Schuldsklaverei aber geht einher, dass sie ihre Freiheit als freie Bürger verlieren und damit alle Bürgerrechte. Und sie werden damit auch nicht mehr zum Volksbestand Israels gezählt. Und das ist das doppelte Problem für Amos. Neben der zwischenmenschlichen Katastrophe, sagt Amos, ist es eine heilsgeschichtliche Katastrophe. Denn mit eurer Schuldsklaverei, dass ihr Menschen in die Abhängigkeit bringt, reduziert ihr den Volksbestand Israels. Jeder Schuldsklave verliert seine Rechte als freier Bürger und wird nicht mehr zur Bürgerschaft Israels gezählt. Und damit reduziert sich das Volk Israel. Das erwählte Volk Gottes reduziert sich auf wenige Einzelne und die anderen fallen raus. Und damit, sagt Amos, macht ihr die Heilsgeschichte rückgängig. Der Prophet Jesaja ganz stark, aber auch Amos und die anderen Propheten im Alten Testament legen zu dieser Schuldsklaverei als zwischenmenschliches und heilsgeschichtliches Problem ein zweites. Wenn sie sagen, und ihr reiht ein Grundstück nach dem anderen aneinander. Ein Grundstück nach dem anderen wird zusammengenommen bei Einzelnen und andere fallen raus aus. Und jetzt haben wir wieder die heilsgeschichtliche Dimension, dem Erbland Gottes für sein Volk. Wieder die zwischenmenschliche Katastrophe einerseits, dass sich der Besitz bei einigen zusammensammelt und bei den die anderen ohne dastehen, aber es ist wieder die heilsgeschichtliche Dimension, die hier genauso relevant wird. Es ist Gottes Erbland für sein Volk. Und mit dieser Bodenkonzentration fallen Menschen raus aus dem erwählten Volk und dem gelobten Land. Jetzt ist keiner von uns heute Amos und wir sind auch nicht Israel. Und unser Land ist auch nicht das gelobte Land. Und trotzdem ist es, glaube ich, immer wieder nötig, dass wir schauen, fallen durch unseren Reichtum und Wohlstand Menschen aus der Gesellschaft heraus? Und nicht nur aus der bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch aus einer geistlichen Gemeinschaft? Stehen wir mit unserem Reichtum und unseren sozialen und kulturellen Errungenschaften und Eigenheiten anderen Menschen im Weg, das Evangelium von Jesus überhaupt zu hören? Geschweige denn teilzuhaben an der sichtbaren und gelebten Gemeinschaft des einen Leibes Christi. Kann es sein, dass sich Menschen auch vielleicht gar nicht zu uns trauen, weil sie nicht mithalten mit dem, wie mit unserer heilen Welt, nicht mithalten mit dem, was wir vorgeben, nicht mithalten sprachlich mit ihrer Bildung oder ihren finanziellen Begrenzungen? Davor möge uns Gott bewahren, dass wir mit dem, was wir gesellschaftlich als Niveau setzen, ja auch positiv setzen, andere davon abhalten, das Evangelium überhaupt zu hören und Gott zu begegnen. Positiv würde Amos vielleicht heute Morgen im Namen Gottes sagen, wenn wir uns diese drei Verben der Sinneswahrnehmung nochmal vergegenwärtigen: Ich kann ihn riechen und er ist für mich ein Wohlgeruch. Euer Mittagstisch, mit dem ihr Menschen dient und Gemeinschaft lebt und eure Gemeinschaft für andere öffnet, die sich von sich aus nicht trauen würden zu kommen. Ihr geht hin und öffnet. Ich kann es riechen, es ist ein Wohlgeruch für mich, dieser Mittagstisch. Und ich sehe, dankbar, eure Veranstaltungen, das Kaffeemosaik, mit und für Menschen, die aus anderen Kulturen kommen. Und ich kann sie staunen sehen, eure Fahrten nach Rumänien, mit Kleidung und viel Liebe im Herzen. Und ich höre, beglückt euer Klingeln an der Haustür, wenn ihr euch aufmacht und Menschen besucht, die nicht mehr kommen können, weil sie krank sind, oder die nicht mehr kommen wollen, weil irgendwann vor vielen Jahren mal irgendein Konflikt war, wo sie sagen, nein, und dann hört Gottes Klingeln, mit dem ihr bei Menschen klingelt, an der Tür und euch aufmacht und sie so hineinnehmt in die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu in Waldorf-Hessler. Oder ihr Schüler, nächste Woche, in einer Woche dann wieder nach den Ferien in der Schule, sagt Gott vielleicht, ich kann es hören. Dort, wo du deinen Klassenkameraden in Schutz genommen hast, als er gemobbt worden ist, ich kann es hören, ich habe es gehört. Wenn Israel von Amos anderes zu hören bekommt, dann mag uns dies heute daran erinnern, wer im Alltag den Nächsten vergisst, der feiert auch am Sonntag nicht mehr Gott, sondern nur noch sich selbst. Wer dagegen am Montag den Gliedern des Leibes Christi dient, der ehrt auch am Sonntag, im Gottesdienst am Sonntag, das Haupt des Leibes Jesus Christus. Oder anders gefragt, sind wir am Montag, was wir am Sonntag singen? Ein zweites. Amos beschließt seine umfassende Gottesdienstkritik mit den Worten: Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ist ein unglaubliches Bild, das Amos hier verwendet. Strömendes Wasser und ein nie versiegender Bach. Man kann diesen Bach auch übersetzen mit Wadi. Einige von uns waren ja schon in Israel und manche haben sicher in der Wüste schon einen Wadi gesehen, vermutlich ohne Wasser. Ein immer strömender Wadi ist ein Widerspruch in sich. Den gibt es so nicht. Innerhalb kürzester Zeit wird ein trockener Wadi von einem Niederschlag in einen reißenden Strom verwandelt, um dann aber auch relativ schnell wieder trocken zu sein. Wenn Amos auf seine Kritik hinschließt, es ströme das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wäre ein nie versiegender Bach, dann ist das irgendwie nicht nur eine Aufforderung an sein Volk. Das ist eine Verheißung. Es geht gar nicht anders. Ein immer fließender Wadi in der Wüste ist geradezu eine paradiesisch wunderbare Vorstellung. Und so gibt es einen Strom von Recht und einen nie versiegenden Wadi von Gerechtigkeit auch nur in der Form eines wunderbaren Gottesgeschenkes. Deshalb jetzt die Überschrift zu meinem zweiten Punkt. Es ist Gottesdienst, Recht und Gerechtigkeit strömen zu lassen. Stell dich in den Strom und lass dir dienen. Gott selbst lässt sein Recht und seine Gerechtigkeit strömen. Uns von ihm dienen zu lassen, das ist der Gottesdienst, den Gott sich wünscht und den es am Sonntag braucht, damit auch der Montag zum Gottesdienst wird. Und nicht nur am Sonntag. Mit dem Gottesdienst am Sonntag meine ich eben nicht nur die gut eine Stunde am Sonntagmorgen, sondern so vieles, wo Gott uns auch unter der Woche dienen will. Im Hören auf sein Wort, im Gebet und in der Gemeinschaft miteinander. Gott freut sich und ihn ehrt ein Gottesdienst am Sonntag, indem wir uns in seinen Strom von Recht und Gerechtigkeit stellen. Ein Gottesdienst, in dem Gerechtigkeit strömt, wie kann man sich's vorstellen? Ein Gottesdienst, in dem Gerechtigkeit strömt, ich meine zum einen, das ist ein Gottesdienst, in dem wir Jesus Christus Raum geben. Denn er ist Gottes Gerechtigkeit als Person. Jesus, er ist mit diesem alttestamentlichen Begriff der Gerechtigkeit Gottes Gemeinschaftstreue in Person. Und wenn du heute Morgen da sitzt und denkst, ich weiß es, aber ich sehe es nicht und ich würde mir es so sehr wünschen, es zu sehen, dass Gott mich lieb hat. Du wünschst dir, weil vielleicht manches in deinem Leben eine andere Sprache gerade spricht und du nichts siehst, dann sieh auf Jesus. Hier hängt Gottes Gemeinschaftstreue in Person. Am Kreuz hat sich Jesus auf Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir und auf seine Gemeinschaftstreue hin festnageln lassen. Ein Gottesdienst, über den Gott sich freut, ist ein Gottesdienst mit Jesus Christus, der Gerechtigkeit, unsere Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat im Zentrum. Er ist die Gemeinschaftstreue in Person. Ein Gottesdienst, über den Gott sich freut, ist ein Gottesdienst, in dem Gott sein Recht strömen lässt und ich mich zurechtbringen lasse. Wenn Gott sein Recht strömen lässt, dann wünscht er sich, dass ich mich davon zurechtbringen lasse. Und was auf den ersten Blick immer so ein bisschen, naja, klingt, ich muss mich zurechtbringen lassen, haben wir sind doch schon recht, irgendwie alle und überhaupt. Es ist auf den zweiten ein Vorrecht und ein Geschenk. Ich weiß nicht, wer es gestern gesehen hat, war ja ein sensationeller Olympiasieg von Andreas Wellinger. Von der Schanze, Olympia-Goldmedaille, vorne dabei, Top-Mann gestern des Tages. Das war vor 3 Jahren nicht absehbar, als damals er die Vier-Schanzentournee absagen musste mit einer kaputten Schulter. Physiotherapie ohne Ende vor 3 Jahren. Immer dieses große Ziel vor Augen, 2018 Olympia. Und dann liegt er da beim Physiotherapeuten auf der Pritsche und man kann sich, glaube ich, so vorstellen, neben ihm irgendein Kollege, ich verrate mal dessen Namen jetzt nicht, und beide werden von ihren Physiotherapeuten dann durchgeknetet und Andreas Wellinger liegt auf seiner Pritsche und schreit, was das Zeug hält, weil der Physiotherapeut ihn da so wirklich in die Mangel nimmt. Irgendwie guckt er dann mal darüber zu seinem Kollege und dann, der lacht die ganze Zeit, obwohl der genauso durch den Mangel genommen wird. Irgendwann, als die zwei Physios mal draußen sind, nimmt Andreas Wellinger seinen Kollege dann mal zur Seite und meint, warum lachst du die ganze Zeit? Das tut doch furchtbar weh. Meint der Kollege, dessen Namen wir jetzt nicht verraten, glaubst du, ich bin so blöd und streck dir meine kaputte Schulter hin? Kein Sportler ist so blöd und steckt dem Physiotherapeuten die gesunde Schulter hin. Wer zu Olympia will, der streckt natürlich dem Physio die kaputte Schulter hin. Und das haben wir in Jesus, nicht nur irgendeinen Knochenphysiotherapeuten, sondern einen Arzt und einen Heiland, der unser Leben heil machen will. Und er ist keiner, der in den Wunden deiner Seele rumrührt und der Schuld groß macht, sondern Jesus ist ein Heiland, der heil macht und das mit Liebe. Zurechtbringen, wo er sein Recht strömen lässt, heißt: Mach mich heil, Jesus. Heil du, was unheil ist in meinem Leben. Du siehst die Verletzung, die so weh tut. Du siehst die Wunde, die mir diese Worte immer wieder reintreiben. Und du siehst, wo ich immer wieder schuldig werde und immer wieder Neid habe. Und es tut mir leid. Und wir haben einen Heiland, der zurechtbringen will. Das ist doch ein Geschenk und ein Vorrecht, dass Verletzungen heilen können und dass Schuld vergeben wird. Er vergibt und wir Frieden haben mit Gott. Und dass ich nicht laufen mit einem Zentnerstein auf meinem Herzen durchs Leben muss. Wenn er zurechtbringen will, dass ich mich zurechtbringen lasse, was für ein Geschenk. Er lässt Recht strömen und Gerechtigkeit. Ich darf mich zurechtbringen lassen. Schließlich noch, Gerechtigkeit strömt wie ein nie versiegender Bach, wo du dich von Gott an seiner rechten Hand der Gerechtigkeit fassen lässt. Jesaja, Kapitel 41, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich halte dich auch bei der rechten Hand meiner Gerechtigkeit, sagt Gott. Es ströme Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach, dann ist die einzig adäquate Antwort, dass wir Gott unsere Hand hinstrecken. Er, der dir seine rechte Hand der Gerechtigkeit entgegenstreckt. Wenn der nächste Arztbesuch ansteht, er mit der rechten Hand seiner Gerechtigkeit geht mit dir mit. Wenn nach den Ferien die Schule wieder losgeht und dann Klassenkameraden sind, die euch das Leben schwer machen, dann steht der lebendige Gott mit der rechten Hand seiner Gerechtigkeit an deiner Seite. Und Gott hält dich mit der rechten Hand seiner Gemeinschaftstreue, wenn du Sorge hast vor dem, was kommt. So ströme das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Ich komme zum Schluss. Ende Januar verstarb der berühmte französische Drei-Sterne-Koch Paul Bocuse. Und von ihm wird erzählt, dass er einmal im Jahr alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das war eine dreistellige Zahl, er hatte viele Restaurants, eingeladen hat, um für sie zu kochen. Alle Mitarbeiter im dreistelligen Bereich, Köche, Kellner, Reinigungskräfte, Buchhalter und was sonst noch alles zu seiner Firma gehörte, Paul Bocuse, dieser berühmte französische Drei-Sterne-Koch, lädt sie ein und kocht für sie und deckt ihnen den Tisch. Und auf die Frage dann an ihn, bitte, weshalb tun Sie das? Dieser Aufwand, diese Kosten, Drei-Sterne-Menü hier jetzt für jeden x-beliebigen Mitarbeiter, antwortet Paul Bocuse, wie sollen meine Mitarbeiter die Leidenschaft für mein Essen weitergeben, wenn sie es nicht kennen? Wie sollen meine Mitarbeiter die Leidenschaft für mein Essen weitergeben, wenn sie es nicht kennen? Heute ist Gott der Koch. Und wir sind sein Service. Service ist übrigens das englische Wort für Gottesdienst. Und wenn wir morgen Gottesdienst am Montag feiern, ein Service, in dem Gott durch uns, unseren Mitmenschen in Waldorf dienen will, dann ist es sein Herzenswunsch und seine Leidenschaft, heute dir zu dienen. Der Tisch ist gedeckt. Im Abendmahl darfst du sie genießen. Gottes Leidenschaft und Liebe für dich. Jesus Christus, Gottes Gemeinschaftstreue in Person. Im Abendmahl will er zurechtbringen mit seiner Vergebung und mit Heilung für dein verletztes Herz und stärken für das, was kommt. Schmeck und sieh, wie freundlich der Herr ist. Amen.